Ja, die Ruth hat schon angekündigt. Es geht um ein Wort Jesu, aber der Einstieg ist ein anderer. Im Oktober 2011, da hat bei mir im Büro in Esslingen damals das Telefon geläutet. Der Personalchef war dran. Und er kam auch ziemlich schnell zur Sache. Er würde uns 2012 gern nach Ulm versetzen. Aha. So, und der Anruf hat mich, uns wirklich überrascht, weil man eigentlich mit den Esslingern und dem Verband auch besprochen hatte, dass 2013 das erste ein guter Termin wäre, weil damals unsere Petra in die 5. Klasse gekommen wäre. Aber gut, dann bin ich zu Ruth gegangen und gesagt, stell dir vor, ne? Und im November waren wir dann hier da vorne in diesem ersten Raum, in dem Kinderraum und haben da miteinander gesprochen und jawohl, es kam zu einer gegenseitigen Zusage und wir hierher. Aber wenn man das dann so weiß, dann verändert es den Blick wesentlich. Also man schaut zum Beispiel seine irdischen Besitztümer ganz anders an. Musst du alles in die Hand nehmen. Bestehende Beziehungen oder die Stadt, wo man wohnt. Einfach so vieles, was einem lieb und wert ist, wie man sich das Leben so eingerichtet hat. Und dann steht so ein großes Wort im Raum, das eigentlich ganz wenig Buchstaben hat, das Wort loslassen. 9 Buchstaben, großes Wort loslassen. Mein eine steht fest, Umzüge sind eine gute Gelegenheit zum Ausmischen des eigenen Haushalts. Wir haben dann auch schnell festgestellt, man trennt sich leichter von Dingen, die dem Partner gehören. Und ich bin überzeugt, dass der doch sicher das und jenes nicht mehr braucht. Also wir haben dann auch dazugelernt, jeder sortiert seinen eigenen Gruscht aus. Dann schaut man, wie man sich das Leben eingerichtet hat, muss man alles loslassen. Schule der Kinder, Sportverein, die ganze ärztliche Versorgung, die man so aufgebaut hat, die alte Adresse, man glaubt ja kaum, wie viele Leute die wissen und die man neu da durchgeben muss. Eine Doppelgarage im Hof, kommt man dann hierher, da kann man nicht mal vorm Hof, nicht mal vorm Haus parken. Und das Schwerste natürlich, man lässt viele Menschen zurück, Gemeindebesucher, Freunde, Nachbarn einfach, die dazugehören und irgendwie, man weiß, wann der Müll geholt wird, wo die Post ist und alles. Alles loslassen, ziemlich plötzlich. Und das ist dann gar nicht so einfach, selbst wenn man mit 2 Grundschulkindern grundsätzlich ein Jahr zum Wechsel hat. Deshalb ist das Thema Loslassen heute, finde ich, ein spannendes Thema. Und wenn man so ein bisschen nachschaut im Internet, loslassen, Kinder ist das allererste Thema. Kinder loslassen. Ich dachte, ja, wenn die so erwachsen sind und so, von wegen. Also wenn man die in die Kinderkrippe gibt, geht's los. Ja, loslassen. Jetzt diese kleinen Kinder da in fremde Hände zu geben, da geht es offensichtlich schon los. Und das ist ja dann irgendwie ein Prozess mit vielen Schritten und ja, verlangt von Eltern auch einiges ab. Aber das betrifft jetzt ja auch nicht jeden. Genauso wenig wie Umzug jeden betrifft. Aber es gibt trotzdem Themen, die, glaube ich, viele von uns betreffen. Also zum Beispiel älter werden empfinde ich als loslassen. Ja, also so die Energie, die ich vor 20 Jahren noch hatte, die hat sich verabschiedet, ohne mich zu fragen. Also ich habe noch was übrig, aber nicht mehr ganz so wie vor 20 Jahren. Gesundheitliche Einschränkungen, ist auch ein gewisses Loslassen. Man sagt, Mensch, dass das nicht mehr gehen soll. Also kann im doppelten Sinn eine schmerzhafte Erfahrung sein. Was auch so zukommt, Menschen, ja. Freunde, die vielleicht wegziehen. Also das kommt ja leider auch vor, dass man sagt, auf einmal sind die weit weg und die Beziehung hat nicht ganz so gut überlebt. Und eine schmerzliche Erfahrung für uns alle ist, dass Menschen, die uns wichtig sind, sterben. Sterben ist auch loslassen. Und das ist ja in vielen Fällen jetzt, sagen wir mal, ein bisschen auch der Gang der Dinge, dass immer hohen Alter das Leben dann mal zum Ende geht. Und doch ist dann auch ein Loslassen, wenn ein Ehepartner, ein Elternteil oder wer immer, also wenn da jemand stirbt. Und dann gibt es natürlich noch ganz schmerzhafte Todesfälle, Krankheit oder Unfall, wo man sagt, da muss man auch loslassen. Will man ja gar nicht. Und trotzdem, aber ich maße mir nicht an, das nachempfinden zu können. Aber unser biblischer Text ist ja genau dieser Zusammenhang. Ein schmerzhaftes Sterben, ein tragischer Tod von Jesus, der da unschuldig am Kreuz hängt. Und es ist ganz klar, Jesus wird eben da nicht heruntersteigen, sondern sein irdisches Leben wird da ein Ende nehmen. Und viele, viele Menschen müssen dann loslassen, die das jetzt im ersten Moment noch gar nicht richtig erfassen können. Ja. Und so eine Kreuzigung hat immer viele Schaulustige angezogen. Und wenn man wusste, da ist Jesus heute dabei, waren das sicher noch ein paar mehr. Und einige sind dabei, die haben Jesus besser gekannt. Nahestehende Personen wollen Jesus auch noch einmal nahe sein. Einer davon ist Johannes, der einzige Jünger, der nicht abgehauen ist, weil er Angst hatte, vielleicht selber noch irgendwie im Gefängnis oder schlimmer zu landen. Und dann waren noch Frauen da. Insgesamt schreibt Johannes von 4 Frauen. Man findet aber nur Bilder, wo 3 Frauen abgebildet sind. Aber beim Johannes, er spricht von 4 Frauen. Und er schreibt es dann so. Es standen aber beim Kreuz Jesu seine Mutter und und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Also, wer sind diese 4 Frauen? Ah, da habe ich ein Bild gefunden, sehr schön. Wer sind diese 4 Frauen? Also das eine, Maria, die Mutter von Jesus, das ist jetzt noch relativ eindeutig. Man kann sich leicht vorstellen, was für Schmerzen sie in der Situation erleiden musste. Wenn man sich mal so ein bisschen zurückerinnert, der alte Simeon, der so am Tag 8 nach Jesu Geburt bei der Beschneidung die Familie traf, hat er der Maria schon vorhergesagt: Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Die Maria konnte damals, also vor 33 Jahren praktisch, sicher mit der Aussage nichts so richtig anfangen, aber vielleicht hat sie sich erinnert, dass es jetzt soweit ist. Also sie muss loslassen, wirklich schmerzhafteste Form. Aber sie ist nicht alleine. Es wird von einer, also die Mutter und seiner Mutter Schwester, also die Tante sozusagen, war auch da. Jetzt ist immer ein bisschen die spannende Frage, wer ist das? Der Markus schreibt in seinem Evangelium, dass auch noch eine Salome da dabei war. Und es würde zum Johannes passen, er spricht ja von sich selber nur als der Jünger, den Jesus lieb hatte, dass er jetzt seine Mutter nicht so ganz raushebt, sondern das auch so ein bisschen bescheiden ausdrückt. Also eigentlich kann man davon ausgehen, dass die Salome die Schwester von der Maria ist, was auch gleichzeitig die Verwandtschaft zwischen Jesus und Johannes so andeutet bzw. klarstellt. Also die Maria ist auch nicht allein, ihre Schwester ist da. Dann noch eine Maria, das war scheinbar der Modename damals. Die Maria, die Frau des Klopas, jetzt mal ein bisschen die Kirchengeschichte bemühen, die haben eine Vermutung, ob das eine weitere Tante von Jesus ist, die Schwester von dem Josef, dem Vater von Jesus. Und dann noch eine Maria, Maria Magdalena, das bezeichnet vor allem den Ort, aus dem sie kommt, Magdala. Sie wurde von 7 bösen Geistern befreit und blieb dann eine treue Nachfolgerin von Jesus. Und diese Maria Magdalena und auch die Salome werden zu den ersten Zeuginnen der Auferstehung gehören, die ja kurz nach der Kreuzigung dann so war. Also so eine kleine Gruppe, die sich da unterm Kreuz eng verbunden war, ist untereinander, aber auch mit Jesus. Aber ich glaube, es war in der Situation gut zu sagen, auch in dieser Ohnmacht stehe ich nicht alleine hier. Es sind noch andere, die rechts und links von mir stehen. Und nun kommt ja diese Szene, vielleicht kann man sich es ungefähr so vorstellen, dass Jesus nochmal zu seiner Mutter schaut. Innig. Und Jesus weiß auch, dass er ja seiner Mutter in den 3 Jahren viel zugemutet hat. Hat ihr ja so ein bisschen auf Abstand gehalten, weil anderes im Vordergrund stand. Aber er hat sie ja nicht jetzt weniger lieb gehabt oder gar vergessen, sondern er weiß ja, dass auch für die Maria, auch nach Auferstehung und Himmelfahrt, das Leben weitergehen wird. Und nun sagt er, was braucht die Maria? Die braucht auch jemanden, der für sie sorgt, äußerlich und innerlich. Und der Johannes steht da dabei und schafft da praktisch eine neue familiäre Verbindung. Das ist ja spannend. Er sagt ja, also das ist jetzt dein Sohn und das ist deine Mutter. Also irgendwie finde ich es ja fürsorglich und gleichzeitig rätselhaft. Wirklich. Also da steht jetzt die Salome daneben. Und ich sage, ja, Moment mal. Also ich bin doch die Mutter von Johannes und nicht du und das ist doch jetzt. Ne? Also ein bisschen rätselhaft ist ja schon. Zumal wir wissen, dass Maria und Josef ja noch mehr Kinder außer Jesus hatten, also noch vier Jungs. Unter anderem den Schreiber vom Jakobusbrief und Johannesbrief und Judasbrief, also Jakobus und Judas und noch zwei andere. Und mindestens noch zwei Mädchen. Also das heißt, ist ja nicht so, dass man sagt, die Maria hat jetzt da bloß ein Einzelkind gehabt und steht jetzt irgendwie da verloren da, weil der Josef wahrscheinlich auch schon verstorben war. Also es hätte ja eine Familie gegeben, wo man sagt, ja, jetzt gibt es ja noch sechs andere. Hm? Sind die dran? Irgendwie, wie gesagt, bleibt es ein bisschen rätselhaft. Und trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass es das Beste so war, wenn Jesus das so anheißt. Die Kirchengeschichte, nochmal, legt es nahe, dass Maria dann tatsächlich mit Johannes umhergezogen ist und sie auch längere Zeit in Ephesus waren. Und die Maria dann auch dort verstorben ist. Sagt jemand, der in Jerusalem war, ja, aber da kann man doch das Grab von der Maria besichtigen. Ja, das ist wahrscheinlich genauso sicher, wie dass die Maria in Ephesus verstorben ist. Jeder versucht halt, die Touristen auch ein bisschen bei Laune zu halten. Und ne, ich war da mal in Ephesus, kann man das angucken, wo die gewohnt hat, also angeblich und so. Ja. Aber die Kirchengeschichte sagt zumindest, die waren gemeinsam unterwegs und dass die in Ephesus waren, ist schon relativ sicher. Jesus schafft es also zu sagen, eine fürsorgliche Nähe zu schaffen. Ich sage trotz loslassen oder wegen loslassen, wie auch immer. Jesus sagt, die Maria darf jetzt auch nicht allein dastehen, sondern er schafft da Nähe, fürsorgliche, enge Verbindung, ganz konkret zwischen Johannes und seiner Mutter. Und das fand ich eigentlich wirklich wertvoll, aber bemerkenswert hier zu sagen, gerade weil das Leben weitergeht, auch nach wesentlichen Schwierigkeiten weitergeht, ist dieses fürsorgliche Verhalten sehr wertvoll. Und ich habe gedacht, ja, das könnte ich mir merken, vielleicht können wir das uns merken, zu sagen, ja, also wenn es jetzt irgendwo schwierig ist, also Ratschläge nach dem Motto, das Leben geht weiter, sind zwar sachlich richtig, aber wenig hilfreich. Ja? Aber man hört sich manche so Sachen dann auch an. Gell? Also sagen, die Leute brauchen eine gewisse fürsorgliche Nähe. Wie kann das aussehen? Fürsorgliche Nähe, fürsorgliche Hilfe. Also wie gesagt, besser als zu sagen, das Leben geht weiter. Ist sicher so in die Richtung, ich denke an dich, oder du darfst dich melden. Oder noch besser, du meldest dich dann mal. Sagst, wie geht's denn so? Brauchst du was? Geht's? Das muss jetzt ja nicht jeden Tag sein, aber doch vielleicht in gewisser Regelmäßigkeit. Manche Leute werden in so einer Situation gern besucht, andere weniger. Aber das kann man ja vorher klären. Ob man sagt, wird es dir gut tun, ich könnte vorbeikommen. Manchmal sogar günstig, man bringt was zu essen mit. Weil Leute mit wesentlichen, die gerade so im Prozess drin sind, da fällt es auch ein bisschen an der Kraft. Dann sagt man, du, ich bringe da was mit. Ne? Oder manche freuen sich ja über Blumen oder was auch immer. Fürsorgliche Nähe, die dann auch praktisch wird. Bei Johannes und Maria war das ja dann irgendwie auch ganz praktisch im Alltag. Und ich habe gedacht, das Schöne, das ist immer das, was man aus den Texten ja nehmen kann, dass er Jesus nicht bloß Maria im Blick hatte, sondern dass wir heute auch für uns nehmen dürfen, zu sagen, ja, wir, du bist im Blickfeld von Jesus, auch deine Situation und bist da nicht übersehen. Vielleicht bist du auch in irgendeiner Loslasssituation, uns belastet dich. Sagen wir mal, es gibt ja so Sachen, die lässt man los, das ist sicher kein Problem. Also die wenigen trauern dem Winter nach. Die sagen, ach, den lasse ich gern los. Ja, das kommt ja aus Frühjahr. Es sind ja in aller Regel solche Dinge, eben die man unfreiwillig loslässt, die einem auch ein bisschen Not machen. Manche Sachen erwischen, könnte man sagen, viele von uns, schon gesagt, älter werden, also die meisten sind ja da sehr erfahren, wissen, wie es sich anfühlt. Ja. Gesundheit, die nehme ich so will. Früher habe ich immer gedacht, es geht noch später los, wie es wirklich losgeht. Ja, also ich habe immer gedacht, Mitte 50 sei da noch kein Alter, aber gut. Kinder loslassen, tatsächlich. Also theoretisch ist ja da jeder dafür. Bloß wie es sich dann anfühlt, weiß man halt im Vorfeld nicht. Und dann ist ja immer so bei manchen, es fällt immer bei den Kindern am leichtesten, die das machen, was wir uns vorstellen. Also die Kinder, die das machen, was wir uns vorstellen, da geht's gut. Sobald die aber irgendwelche ganz eigenartige Ideen haben, sagen wir, ich weiß auch nicht. Also, ihr wisst, wer betroffen ist. Manchmal platzt aber auch ein Lebenstraum. Man sagt, ja, da muss ich etwas loslassen, von was ich immer geträumt habe. Also ein Partnerwunsch, der sich nicht erfüllt. Und auf der anderen Seite gehen Ehen auch wieder auseinander. Da platzt ja auch ein Lebenstraum, den man sich mal vorgestellt hat. Die einen sagen, ich könnte meinen eigentlichen Berufswunsch nicht umsetzen, warum auch immer. Ich bin jetzt was anderes. Und jemand anderes sagt, und ich bin arbeitslos geworden. Auch ein Traum geplatzt. Oder es kann irgendwas sein, du kannst ja deinen Loslassen-Fall einsetzen. Von diesem unfreiwilligen Loslassen muss man leider sagen, das lässt einen manchmal gar nicht los. Also man muss zwar loslassen, aber irgendwie fühlt man sich fast wie angebunden. Der dadurch entstandene Verlust durchs Loslassen lässt sich oft gar nicht so leicht abschütteln. Man bestimmt dann die Gedanken, Gedanken bestimmen Gefühle, Gefühle bestimmen dann wieder auch ein bisschen unsere Stimmung, die Lebensgeister sind dann auch ermattet. Und dann stellt sich doch manchmal die Frage, lässt uns das Problem nicht los? Also hat das Problem uns oder halte ich das Problem fest? Wer hat jetzt wen? Ne? Bei manchen, muss ich jetzt auch mal ehrlicherweise sagen, hat man das Gefühl, die pflegen ihr Problem. Hegen und pflegen. Der Verlust ist immer wieder ein Gesprächsthema. Und man hat über eine lange Zeit das Gefühl, da ändert sich nichts. Immer hört man die gleiche Geschichte. Also ist doch die Frage, bin ich wirklich ein ohnmächtiger Gefangener meines Verlusts oder kann es denn auch besser werden? Also nicht, dass es aus dem Leben völlig verschwindet, aber kann man sagen, wie kann man denn mit einem Verlust, mit einem Loslassen auch umgehen? Wie gesagt, Jesus nimmt sich dem Loslassen derer an, die ihm nahestehen, er nimmt es ernst. Keine billige Vertröstung, keine schnelle Lösungen. Fürsorgliche Nähe, habe ich gesagt, war bei ihm wichtig. Wenn man dann so ein bisschen nachforscht und sagt, was hilft denn beim Loslassen, finde ich mal diesen Bibelvers sehr wichtig. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also ja schon mal gut, wenn man sagt, wo kann ich denn jetzt hin? Und ich finde da dieser Bibelvers, den man sicher in mancher Situation schon zitiert hat, sehr wertvoll. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist wirklich mal so ein Ausgangspunkt. Ja, und dann wird spannend, ja, wenn man so, Entschuldigung, ein bisschen so nachforscht, also gibt es so die Auswahl zwischen 3 und 20 Tipps zum Loslassen, das Internet bequemt. Also ich habe mir jetzt mal auf 3, ja, 3 wesentliche Punkte. Also einerseits akzeptieren, das ist ein wirklich schwerer Schritt. Akzeptiere das Loslassen, das heißt aber durchgehend. Akzeptiere, dass du etwas loslassen musst, obwohl man das nicht möchte. Zu sagen, es ist jetzt tatsächlich so, ich wollte das nicht, aber es ist, solange ich es ablehne, wird es mich sozusagen immer gefangen halten. Akzeptieren, dass etwas nicht mehr da ist, obwohl ich mir das nicht gewünscht und nicht erwartet habe. Der Paulus ist da echt ein gutes Beispiel. Der Paulus, der kann sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mir ist völlig bewusst, dass dieser Vers auch herausfordernd ist. Aber für den Paulus, also Entschuldigung, der muss ja auch ununterbrochen loslassen. An vielen Orten wurde seine Botschaft nicht gern gehört. Also ehrlich gesagt, wenn du als Missionar wohin gehst, hoffst du auch, dass du ein bisschen mehr Zustimmung hast. Und nicht nur das, er wurde oft auch körperlich angegriffen oder ins Gefängnis geworfen. Loslassen. Er hätte wirklich viel Grund zum Klagen gehabt, weil er immer und immer wieder loslassen musste. Wünsche gingen nicht in Erfüllung, Pläne über den Haufen geworfen, Freiheit eingeschränkt und mal ganz ehrlich, also der Gesundheit hat es jetzt auch nicht immer gut getan. Aber er für sich kann sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also er hat es mal für sich so genommen. Und es war sicher für ihn auch ein Schritt zu sagen, ich will es jetzt auch so nehmen und was ja vielleicht ein bisschen einfacher Vers ist, aber auch nicht leicht. was der Petrus schreibt, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was ist die Pointe beim Werfen? Ja, also wenn ich werfe, ja, super. Ich muss loslassen. Na, also ganz einfach, aber ich brauche es jetzt wieder. Das lässt, ja. Also zu sagen, wer wirft, lässt los. Also hilft alles nichts. Also Sorgen, ne, da steckt auch das Wort Loslassen drin, mal im ganz Positiven zu sagen, ich lasse los, ich gebe es jetzt mal dahin, wo sie gut aufgehoben sind. Dass es eine immer wiederkehrende Übung ist, ja, das ist mir wirklich bewusst. Aber es geht ja nicht bloß, dass es um Sorgen loslassen, wir können jetzt einsetzen, was uns wichtig ist. Wir können sagen, wir können Trauer loslassen, Enttäuschung loslassen, Verbitterung loslassen, was auch immer. Im gleichen Sinn, wir dürfen es Jesus geben. Nächstes Stichwort heißt, nimm dir Zeit. Also, wie soll ich sagen, ich bin auch ein bisschen im Haushalt aufgewachsen, also meine Mutter hat Gefühle immer nicht so arg aufkommen lassen. Ne? Also da wurde mal alles, also meiner Mutter Spruch, weil man es muss weitergehen. Also, das hat sie ja echt durchgezogen bis heute und es ist aber nicht immer ein gutes Rezept, ne, zu sagen, es muss weitergehen, wir können uns da jetzt nicht lang aufhalten, ne, weil das blubbt ja immer wieder hoch. Also man darf sich auch mal Zeit nehmen, die so ein gewisser Loslassprozess auch braucht. Der Salomo, der schreibt ja im Prediger einen ganzen Abschnitt, wo alles so unter der Überschrift steht, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Aber da steckt ja beides drin. Also das ist sozusagen der Prozess des Loslassens hat seine Zeit, aber es hat dann auch mal eine Zeit, wo man zu einem gewissen Abschluss kommt, sage ich mal. Na, wo man sagt, okay, ein bisschen habe ich es jetzt unter den Füßen oder vielleicht sogar gut verarbeitet, wie auch immer. Alles hat seine Zeit. Also wie gesagt, es darf Zeit brauchen. Loslassen braucht Zeit, Umstellung braucht Zeit. Und man kann das ja vielleicht dann auch irgendwie dann einmal, wenn man so weit ist, symbolisch gestalten. Sind ja oft so Sachen, da man sagt, ich lege einen Stein an irgendeinem Kreuz ab oder ich schreibe es auf einen Zettel und verbrenne den dann oder wie auch immer, was einem einfach gut tut. Oder man sagt, ich spreche mit jemandem drüber und finde mit deren Hilfe oder dem seiner Hilfe da auch einen gewissen Abschluss dieser Sache. Und dann heißt es eigentlich immer, neue Perspektive gewinnen. Also man sagt, okay, ich bin jetzt nicht immer problemfixiert, ich kann auch wieder nach vorne gucken. Ja. Da habe ich jetzt drei Verse, und interessanterweise, die stehen alle im Philipperbrief, und es ist immer der Vers 13, ist mir aufgefallen. Ja. Aber nur so eine Randbemerkung. Also Paulus hat ja seine Sachen nicht durchnummeriert, das kam ja viel später, dass man das gemacht hat, aber zufällig. Also, der Paulus sagt im Philipperbrief, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Also er meint es jetzt vielleicht nicht im absoluten Sinn vergessen, aber sagt, ich bin bereit, es da hinten jetzt einmal hinzulassen und wieder den Blick nach vorne zu richten und da auch wieder Schritte gehen. Aber der Paulus weiß auch, dass es nicht bloß einfach ist und sagt ja auch im Philipperbrief, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides. Das Wollen, er sagt ja, ich will ja. Und auch das Vollbringen, dass man sagt, ja, also es kommt dann tatsächlich auch mal so weit. Und noch ein ermutigender Satz am Ende seines Briefes, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Loslassen bedeutet Veränderung, aber soll nicht eine Sackgasse sein. Was kann das jetzt dann heißen, natürlich, ist immer die Frage, gell? Also interessanterweise, ist bei fast allen gleich, unter Belastung neigt man zur Passivität. Also man hat irgendwie gar keine Energie mehr. Man wird dann so passiv, macht nichts mehr, meldet sich zu keine Kurse mehr an. Man sagt, ah, bringt ja eh alles nichts und so. Also man wird so passiv. So. Und ich glaube, eine Perspektive zu entwickeln fängt oft damit an, dass man wieder aktiv wird. Und es können ja mal ganz kleine Sachen sein. Also man muss jetzt ja nicht sich gleich zu viel zumuten und sondern sagt, also so eine kleine Sache, ja, da gehe ich mit meinem Freund, mit meiner Freundin jetzt mal hin, da melde ich mich mal zu dieser Wanderung an, die da angeboten wird, ich besuche einen Volkshochschulkurs oder ich sage, ich treffe jetzt auch wieder Menschen, die ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe. Einfach so kleine Schritte, wo man sagt, das entwickelt so eine Perspektive. Ich habe jetzt noch eine kleine Veranschaulichung hier, manche haben sich vielleicht schon überlegt, was ist das hier? Ist ein Seil. So, Okay. Also dieser Raum hier ist jetzt mein Leben. Das ist jetzt mein Zwischenfall. Ja? So, das ist jetzt mein Zwischenfall, der mir irgendwie zu schaffen macht. Und dieser Zwischenfall, der schränkt jetzt mein Leben ganz schön ein. Ne? Ich kann jetzt noch so ein bisschen hier so zum Hans Joachim rüber und so. Strengt mein Leben ein. Ich sage, also der blöde Zwischenfall, der ist jetzt schuld, dass es mir nicht so gut geht. Und jetzt ging es ja um die neuen Perspektiven. Jetzt ist mal die, also das ist ja fast schon eine banale Frage. Jetzt, wer kann denn jetzt was ändern? Der Zwischenfall nicht. Also ich habe aber die Möglichkeit, tatsächlich loszulassen. Und dann hätte ich jetzt wieder ganz neue Möglichkeiten, könnte bis zum Jörg und noch weiter nach hinten oder ganz auf diese Seite, wo ich sage, ja, ich glaube, damit hat es zu tun, dass wieder neue Perspektive entsteht und deshalb werbe ich also freundlich fürs Loslassen. Vielleicht sagt man am Anfang, ach so arg viel größer möchte ich den Kreis gar nicht, aber egal, ich kann ein, zwei, drei Schritte weitergehen, wie wenn ich immer da festhalte. Und das ganz Tolle ist, der Pfosten ist ja immer noch da. Also das heißt, der ist ja nicht aus meinem Leben verschwunden, der Zwischenfall. Aber es ist doch nochmal anders. Ob ich sage, ich habe jetzt wieder hier neue Perspektiven, ich habe jetzt da wieder einen Raum. Oder ob ich sage, also das bindet mich derart, dass alles, was seither so möglich war, jetzt so eingeengt ist. Also ich kann dann wieder neu auf Menschen zugehen, wieder ein paar neue Möglichkeiten, neue Perspektive, wie gesagt. Und deshalb ermutige ich zum Loslassen vom einen oder anderen. Auch mit der Ermutigung zu sagen, also Jesus hat's im Blick. Jesus hat's im Blick. Er hat dich im Blick und dein Anliegen. Und er kann auch dir Menschen schenken, wo man sagt, und die stehen mir so ein bisschen fürsorglich zur Seite, wie immer das auch aussieht. Niemand muss allein mit seinen Schwierigkeiten fertig werden. Wir haben gesagt, Jesus lädt ein, dass er dir nahe ist und dass du bei ihm das abgeben darfst und er am Schluss auch zum Wollen des Vollbringen geben kann. Also in diesem Sinn, lass los.